Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Kapitalcafé, die Folge 51, und wir beenden heute unsere Magnificent Seven-Reihe. Wir wollen uns heute ein Unternehmen anschauen. Ja, ich glaube, da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Die einen sind voll dafür, die anderen haben so ein bisschen Problem damit. Die einen sagen, ist eigentlich out, aber eigentlich steckt überall alles irgendwie drin und jeder nutzt mindestens einen Dienst. Heute geht's um Meta. Und Carsten, du hast mal genauer hingeschaut, wie du es bei Nvidia auch schon so toll gemacht hast. Wie geht's dem Unternehmen? Was kann man da erwarten? Wie sieht auch die Richtung aus von Meta in der nächsten Zeit?
Ja, wir haben ja hier unseren Recap von der, also sozusagen von den Magnificent Seven Folgen aus dem letzten Jahr, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen mal gucken, was da jetzt passiert ist, gerade bei Meta, wie du ja gesagt hast, gerade Metaverse, weshalb die ganze Firma eigentlich umbenannt wurde, wird jetzt eingestampft nach 88 Milliarden Ausgaben. Ich habe nochmal geguckt, wir haben die Folge damals am 18. September aufgenommen, also ziemlich genau vor 7 Monaten. Da war der Aktienkurs gerade bei 661 Euro. Inzwischen ist der Kurs um 18% gefallen, also wir sind bei 542. Und zwischenzeitlich, also Ende März, war der sogar mal bei, was du gerade jetzt gemeint hast, die Delle bei 455. Also erholt sich das gerade wieder. Trotzdem sind die Zahlen, also trotz des Rückgangs, sind die Zahlen eigentlich solide. Wir haben das letzte Geschäftsjahr hat Meta Rekordumsatz gemacht von 201 Milliarden, aber gleichzeitig ist die Gewinnmarge runtergegangen. Also das hat dann auch nochmal zum kleinen Absturz geführt. Also zum Vergleich, 2024 war der Umsatz 165 Milliarden und der Gewinn 62 und diesmal 201 Milliarden, also echt signifikant mehr, aber weniger Gewinn, 60 Milliarden. Das liegt natürlich auch daran, dass Meta, genauso wie alle anderen Mag 7, unheimlich viel Geld in KI pumpt und da halt eben sozusagen jetzt im Gegensatz zu den anderen jetzt nicht darauf abzielt, jetzt das neueste Gemini, neueste ChatGPT, neueste Claude, also neueste LLM, was Nutzer benutzen können, sondern eher auch um die Optimierung ihrer Werbeanzeigen. Also irgendwie hat man so das Gefühl, ja, Facebook, da sind nur noch irgendwie irgendwelche Boomer und Instagram, die ganzen Kids sind auch weitergezogen, aber trotzdem wächst das Ganze noch wirklich, wirklich hart. Also im zweistelligen Bereich wachsen da immer noch die Umsätze für Werbung. Und tatsächlich, und das fand ich auch erstaunlich, weil ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, ich bin gar nicht auf X unterwegs, aber auch Threads, sozusagen deren Version von Twitter, steigt auch. Also das ist, die haben schon, ich glaube, die haben schon 8 Milliarden US-Dollar Umsatz gemacht mit Werbung im letzten Jahr. Also die sind schon bei 450 Millionen Nutzern. Ich hatte ja gedacht, das könnte sowas wie damals, wie hieß das, Google Circles oder so, als Google versucht hat, so ein Social-Media-Netzwerk auch rauszubringen, dass das so langsam in der Versenkung verschwindet. Aber das scheint wirklich tatsächlich genutzt zu werden. Und generiert, wie gesagt, auch Umsatz. Im Allgemeinen kann man sagen, dass Meta halt gerade jetzt, wo vielleicht der Klotz von dem ganzen Metaverse jetzt weg ist, was ja eigentlich nur Geld gekostet hat, tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt ist. Was natürlich auch noch tatsächlich viel oder für Aufsehen gesorgt hat, waren deren Smart Glasses, die sie ja zusammen mit Oakley und Ray-Ban gelauncht haben, die ja auch immer besser werden. Die sind ja schon ein paar Jahre, dass da verschiedene Versionen von gibt. Und die sind jetzt halt KI integriert und so. Und das scheint sich gut zu verkaufen. Also die erwarten jetzt noch Wachstum dieses Jahr. Letztes Jahr haben sie schon 7 Millionen von diesen Dingern verkauft. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie, wie gesagt, diese KI-Investments machen und gleichzeitig irgendwie, das könnte sein, dass sie das so ein bisschen als die Ablösung des Metaverse sehen, weil am Ende des Tages, auch wenn ich letztes Mal gesagt habe, ja, es gibt Anwendungsgebiete wie Gaming und vielleicht irgendwas im Business-Bereich, ist es halt einfach Quatsch so. Also wenn man sich überlegt, dass sich jeder so eine fette VR-Brille da vor den Kopf schnallt oder am besten auch damit irgendwie rumläuft oder so, das ja hat sich einfach nicht durchgesetzt. Und dazu habe ich letztens noch so einen Beitrag gelesen, wo jemand meinte, naja, das ist halt irgendwie die Vision von so einem Mark Zuckerberg, aber das ist halt auch einfach, wenn man sich anguckt, der Typ sieht ja aus wie ein Android, so ein Nerd, der sich irgendwie vielleicht vorgestellt hat, wie die Kommunikation von wirklichen Menschen in der Zukunft ablaufen wird. Und die Leute haben einfach keinen Bock, da irgendwie in so einer virtuellen Welt rumzulaufen mit der Grafik von der Wii, mit irgendwelchen Männchen ohne Beine und so. Von daher warten wir mal ab. Was halt noch der Fall ist, und das ist mir jetzt in der Recherche oder was jetzt noch in der Pipeline ist, ist das sogenannte Projekt Orion, wo sie halt diese Augmented Reality Brillen noch weiter ausbauen wollen und verbesserte Versionen davon rausbringen. Gerade gibt es nur Prototypen und wird erst für 27, 28 gesehen. Aber das ist halt eben, glaube ich, das neue Ding, dass halt eben man nicht VR, also Virtual Reality, in diese Welt abtaucht, sondern Augmented Reality, dass man dann halt irgendwelche Brillen trägt, wo sozusagen ein Layer der virtuellen Realität über die reale Realität gelegt wird. Und das kann spannend werden. Die Frage ist, wie da die Konkurrenz aussehen wird, weil wir hatten ja auch schon mal Google Glass, das war ja irgendwie, wann war das, vor 10 Jahren oder sowas, und auch Apple dürfte da irgendwie ein bisschen drauf schielen, weil das hängt natürlich App Store und alles dran, irgendwelche Apps, die fürs tägliche Leben, und sie hatten ja auch schon mit ihrer Virtual Reality / Augmented Reality Brille da einen Fuß ins Wasser gesteckt und haben das ja jetzt eingestellt, aber das kann halt durchaus sein, dass sie da nochmal in den Markt drängen werden.
Ja, und bei einem Thema meldet sich Meta auch wieder zurück, nämlich das KI-Rennen. Und da haben sie ordentlich Ambitionen. Die erste, das meinte ich vorher, Pressereaktion oder Marktreaktion waren eigentlich recht positiv. Und der Facebook-Konzern möchte mit Muse Spark sein erstes neues KI-Modell aus der neu gegründeten Superintelligenz-Einheit vorstellen. Und allein der Name zeigt schon, wohin es so ein bisschen gehen soll. Es geht nicht mehr nur um Chatbots, sondern langfristig um nichts Geringeres als eine KI, die dem Menschen überlegen ist. Gut, ziemlich großspurig. Was kann jetzt aber Muse Spark eigentlich überhaupt im Kern das, was wir auch bei ChatGPT und Gemini so kennen? Texte schreiben, Bilder analysieren, erstellen, komplexe Fragen beantworten. Und Meta sagt selbst, sie haben das Modell bewusst ein bisschen kleiner und schneller gebaut. Das kann das natürlich auch ein bisschen schlanker machen oder auch ein bisschen dynamischer machen und soll ziemlich effizient sein. OpenAI und Google setzt da dann eher immer auf die maximale Leistung und die volle Power. Und da könnte vielleicht Meta eine ganz gute Nische erinnern und was oder in eine Nische reingehen und KI für den Massenmarkt anbieten. Und das passt ja wiederum gut zu ihren Plattformen, die sie haben, wie Facebook, Instagram, WhatsApp. Also sie haben ja schon Milliarden Nutzer. Und wenn da dann die Tools smart integriert werden, kann das natürlich auch schon nochmal ein guter Treiber sein. Und vielleicht, wenn sie an der einen oder anderen Stelle, wenn man sich die Magnificent Seven anschaut, was KI angeht, vielleicht noch hinten liegen, da auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, schnell auch ein Produkt zu launchen und durch ihre Milliarden Nutzer da gut an Reichweite zu gewinnen.
Ja, ich habe irgendwie gelesen, dass es halt sehr stark auf visuelles Verständnis sozusagen getrimmt ist. Da sind ja die jetzigen KIs oder was man so nutzt, ist ja schon überraschend, aber da wird halt auch echt viel halluziniert. So. Also ich habe das manchmal, wenn ich mich durch irgendwelche Programme quälen muss, dann mache ich Screenshots und gebe das Gemini und sage so, hey, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann sagt er mir, ja, klicke auf den vierten Menüpunkt unter so und so und es gibt nur 3 Menüpunkte und der erfindet sich dann die anderen 5 so, anderen 2. Und das ist natürlich auch total wichtig für die weitere Werbeoptimierung, ne? Wenn man halt da, wenn die KI wirklich versteht, was visuell funktioniert, was bei anderen läuft und auch das dann halt wieder übertragen kann. Das ist ja Mark Zuckerbergs Ziel, dass die ganzen Werbeagenturen und so, dass die einfach ausgeschlossen werden und dass man sozusagen bei Meta, in der Meta Business Suite oder beim Ad Manager einfach nur noch ein paar Texte rüber über den Zaun wirft, vielleicht noch ein paar Grafikanteile und dann macht die KI den Rest und baut das dann irgendwie so zusammen. Ne? Und wie gesagt, das funktioniert derzeit total gut. Die Werbeeinnahmen sind irgendwie weiter um 24% übrigens noch nachtragend gewachsen. Und jetzt müssen wir halt eben abwarten. Der nächste Schritt für sie wird dann halt sein, zu gucken, okay, wie kommen sie weiter an die Kunden, wenn jetzt zum Beispiel wirklich auf andere Plattformen weitergezogen wird, obwohl Instagram immer noch sehr, sehr stark aufgestellt ist. Aber selbst, also der Werbealgorithmus selbst, das funktioniert halt schon sehr gut. Und im Gegensatz zu anderen Unternehmen, es gibt ja jetzt kommen ja die ganze Zeit irgendwelche Umfragen raus, ja, so und so 4% der CEOs sagen, dass KI eigentlich zu null Performance-Wachstum oder Umsatzwachstum geführt hat. Das sieht halt bei Meta total anders aus.
Und gerade den Aspekt, den du nennst, die Werbung noch besser zu machen oder noch zielgerichteter, also gar nicht die KI jetzt für den Endnutzer unbedingt vielleicht so erkennbar machen oder als Use Case, sondern wirklich für Werbeagenturen, für Unternehmen zu sagen, du gibst dann ein bisschen was rein und kriegst dann einen fertigen Spot oder kriegst natürlich optimiert ausgespielt. Und das kann natürlich der Riesenmarkt sein für ihre Plattform, die sie haben. Und da sind sie ja sehr gut aufgestellt weiterhin mit WhatsApp und Instagram und auch wenn man immer TikTok die Gen Z irgendwie erwähnt, wenn man sich das Gesamt mal anschaut und du hast auch bei Facebook letztendlich schon eine sehr treue, sagen wir ein bisschen ältere Zielgruppe, also bedienst ja trotzdem wieder alles von 16 bis 60 hast du im Endeffekt alle Nutzer mit dabei und selbst meine Eltern nutzen WhatsApp.
Ja, und auch gerade aus der Werbebranche ist es halt so, es ist ja faszinierend, dass du dadurch, dass die Leute immer weiter den Algorithmus nutzen oder irgendwie sagen, ja, ich vertraue, lass es der Maschine, was da passiert, du schaffst ja immer eine höhere Abhängigkeit. Also wir haben ja schon, ich habe jetzt letztens eine Reportage gesehen, dass wir derzeit in vielen Unternehmen das Problem haben, dass gar keine Studienabgänger mehr eingestellt werden, sondern halt irgendwie gesagt wird, nee, die müssen jetzt irgendwie mehr können. Und weil die einfachen Aufgaben, die jetzt ein frisch gebackener Studienabgänger macht, die sowas wie Analysen oder so, die überlassen wir der KI und das sorgt dann halt irgendwann dafür, dass du aber, wenn du dann irgendwann mittleres Management brauchst, neuen Nachwuchs, hast du keinen mehr, weil du hast den Jungen ja gar nicht irgendwie Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Und genauso ist es dann halt im Marketing, wenn du dann von vornherein sagst, ich überlasse es der KI, hast du irgendwann keine Leute, die selber mal irgendwie sich eine ordentliche Kampagne ausdenken können oder eine ordentliche Ad und das wird dann halt alles nur dem Algorithmus überlassen. Und dann kann man halt irgendwann vielleicht wieder die Daumenschrauben und die Preisschraube andrehen. Ich finde es total faszinierend, weil ich gerade mich echt unterhalte mit Pinterest und Meta, weil ich für mein eigenes Unternehmen irgendwie Werbung schalte. Und da kriegst du dann halt im Call mit den Mitarbeitern gesagt, die sagen dann, ja, du machst am besten hier, überlässt du das alles dem Algorithmus und dann nichts verändern, überlass das dem Algorithmus. Und ich sag so, nee, Leute, ich habe keinen Bock, erstmal 1.000 Euro in eine Kampagne zu stecken, nur damit euer Algorithmus lernt. Das ist halt auch so ein bisschen Snake Oil, was einem da verkauft wird, weil ich gehe davon aus, die KI wüsste schon von Anfang an, was da Phase ist, aber so nehmen sie halt erstmal ein bisschen Geld von dir. Ne? Also, und wenn du da in der Abhängigkeit bist, schwierig.
Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr spannend und man sieht ja auch, wie viel, also man sieht es ja im Kleinen bei LinkedIn beispielsweise, wie ja auch im Endeffekt alle Texte gleich irgendwie klingen und das kann natürlich dann bei Kampagnen und Creatives dann genauso aussehen, dass irgendwann mal alles ein Brei ist. Aber ja, du sagst es, eigentlich füttert man dadurch die Systeme und da merkt man letztendlich die Auswirkungen von KI und wird man sehen, wie sich das da entsprechend entwickelt. Spannend finde ich natürlich die Abhängigkeit, wie du sagst. Die haben wir natürlich auch bei Microsoft irgendwie auch schon immer. Und wir hatten das ja auch Thema auch bei Apple. Wenn du mal einmal bei Apple bist, bist du bei Apple. Und so ist es ja bei den Plattformen von Meta letztendlich auch. Und das ist letztendlich bei den dreien der Magnificent Seven schon ein, glaube ich, ziemlich großer und wichtiger Faktor, die für die halt immer ein super Fundament ist.
Ja. Auf jeden Fall. Letztens habe ich so einen Screenshot gesehen, hat jemand gezeigt von LinkedIn. Wie gesagt, da sieht man ja die ganzen KI-geschriebenen Beiträge. Aber da hatte der so die ganze Kommentarspalte irgendwie. Und da, selbst da sind irgendwelche Leute, kommen sich nicht zu blöd vor, irgendwie ihre Kommentare von ChatGPT schreiben zu lassen. Und dann hast du so gesehen, war dann halt irgendwie so ein Thread. Und dann meinte der eine dann am Ende, oh, ich fand das jetzt eine total bereichernde Diskussion, schon lange nicht mehr gehabt. So. Und du denkst dir so, Leute, es ist wirklich peinlich. Also ich merke es ja an mir selber, ne? Mein Gehirn baut halt täglich ab, weil ich voll oft auch so Sachen, wo man einfach mal kurz drüber nachdenken könnte, gibt man dann halt irgendwie bei ChatGPT ein. Und also es wird schon mal gucken, wann das mal bei mir irgendwann zurückbounced. Ich merke es bei manchen Sachen, dass ich tatsächlich wieder angefangen habe zu googeln, klassisch. Also erstmal am Gemini vorbeiscrollen, weil ich halt auch manchmal merke, dass das tut mir persönlich nicht gut für mein Gehirn, wenn ich jemanden habe, der mir die ganze Zeit nach meinem Gusto sabbelt. Ja. das ist total anstrengend dann irgendwann auch, weil man geht dann auch mal manchmal in so eine 2-Stunden-Detour, den einen die KI da reinführt, man läuft hinterher und fühlt sich total gut, weil da jemand ist, der einem die ganze Zeit bestätigt, wie klug man ist, und im Nachhinein stellt man fest, das ist kompletter Quatsch, was man hier gerade macht.
Also ich glaube auch, dass, und das war es ja eigentlich immer bei Innovationen, dass wir es auch erst lernen müssen, wie wir damit umgehen. Und aktuell, also ich nutze es auch super viel und stelle dann auch im Nachhinein immer fest, ja, hätte ich vielleicht mehr auf mich selbst gehört oder auf meine Erfahrung oder wie ich sonst rangegangen bin, und sich da immer mal noch zu schauen, jetzt nicht alles in die KI zu hauen, das ist sicherlich sinnvoll, um das Hirn nicht ganz abzuschalten. Wir machen unser Content ja auch immer selbst. Wir haben auch in den nächsten Wochen einiges vor. Ben, der heute nicht mit dabei ist, hat unser Kapitalcafé-Depot ja in Wikifolio übertragen. Da geben wir die nächsten Ausgaben auf jeden Fall auch mal einen Überblick. Also auch da kann man uns dann bald folgen und sehen, wie sich unser Depot entwickelt. Ansonsten haben wir auch schon viele Gäste, wo wir gerade am Koordinieren sind, wo es die nächsten Folgen auf jeden Fall spannende Insights gibt von Gästen, die wir eingeladen haben ins Kapitalcafé. Carsten, wie ist sonst dein Ausblick noch in die Woche?
Ja, schauen wir mal. Ich wollte noch betonen, dass das Wikifolio, da haben wir natürlich den spannenden Twist, dass wir ja sozusagen unsere Gäste jeweils immer bitten, irgendwie noch eine Aktie da hinzuzufügen, sodass wir halt wirklich das geballte Wissen unserer Gäste da irgendwie aufnehmen. Was war das Letzte, was wir da hatten? Froster, da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Froster ist für alle da. Dann schauen wir mal, wie sich da das Portfolio entwickelt. Ihr könnt da auf jeden Fall euch das bei Wikifolio jederzeit angucken. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich das... Also ich werde dem auf jeden Fall irgendwie folgen und da auch ein bisschen Geld investieren.
Auf jeden Fall, und sollten auch uns mal damit nochmal näher auseinandersetzen. Werden wir in den nächsten Folgen machen. Ansonsten folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen. Ganz wichtig auch, abonniert uns gerne auf den Podcast-Playern, insbesondere natürlich auch bei Spotify. Und ansonsten hören wir uns mit der nächsten Folge dann nächste Woche im Kapitalcafé.
Ciao.
Tschüss.